Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit mir und A. Lee Martinez. Deiner des Grauens. Wohlbekomm's.
Duke warf einen prüfenden Blick in Richtung der sengenden Sonne, die genau über ihnen hing. Wollte sowieso gerade eine Pause machen.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ich werde Sie natürlich bezahlen. Sagen wir, ein Zwanziger?
Duke rammte seine Schaufel in die Erde.
Gehen wir!
Statt sich in die Kabine des Pickups zu quetschen, setzte er sich mit Walters Hund Betty auf die Ladefläche. Der Köter war eine Mischung aus 2 Dutzend Rassen mit deutlichen Spuren von Collie, Dobermann und, seiner Größe nach zu urteilen, Bernardiner. Sie legte den Kopf auf seinen Schoß und Duke kraulte sie hinter den Ohren.
»Ich hab dir doch gesagt, er kann mit Tieren umgehen«, sagte Red.
Der Wagen rumpelte die Straße entlang und bog nach ein paar Meilen ab. Er fuhr quer über Walts Land auf eine kleine Herde von 6 dürren Kühen zu. Sie waren hauptsächlich Haut und Knochen. Ihre Rippen zeichneten sich unter der hängenden Haut ab und ihre leeren Euter hingen schlaff herunter. Eine Kuh hob den Kopf von dem trockenen Strauch, auf dem sie herumkaute, um den sich nähernden Wagen zu beobachten, und graste dann weiter.
»Und was genau ist das Problem?«
fragte Duke, während er von der Ladefläche sprang, um sich umzusehen.
»Naja, sie sind nicht krank und sie fressen auch nicht weniger, soweit ich das beurteilen kann. Sie magern nur ab und geben keine Milch mehr.«
»Sonst noch was?«
»Sie machen irgendwie einen dummen Eindruck.«
Walter zeigte auf ein großes Jersey-Rind.
»Melinda hier war mal richtig klug. Für eine Kuh. Jetzt hat sie diesen, ich weiß auch nicht, leeren Blick. Als würde sie mich nicht mal erkennen.«
Duke umrundete Melinda 2-mal. Er fuhr mit der Hand an ihrem unebenen Rückgrat entlang, untersuchte ihre Zunge und Zähne und tätschelte dann den dünnen Hals der Kuh. Melinda schnaubte trocken und rührte sich.
»Ich glaube, ich weiß, wo Ihr Problem liegt.«
»Nichts Ernstes, hoffe ich.«
Duke zog sein Taschenmesser heraus.
»Fürchte doch! Sie haben hier 6 tote Kühe!«
Er stieß die Klinge tief in Melindas Flanke zwischen die Rippen. Die Kuh schien das nicht zu stören. Er zog das Messer heraus und steckte seinen Finger in die Wunde.
»Jep, kein Blut. Sehen Sie? Sie ist vollkommen ausgedörrt.«
Walter und Red traten näher, um besser sehen zu können.
»Heilige Scheiße«,
bemerkte Red. Walter nahm seine Mütze ab und kratzte sich den Kopf mit dem wirren grauen Haar.
»Lieber Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Von was reden wir hier? Sind diese Kühe Zombies oder sowas?«
Duke nickte.
»Jep.«
»Ach du Schreck, ich wusste, dass Loretta Probleme hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Kühe zu Zombies werden können. Wie kann sowas passieren?«
»Kann ich auch nicht sagen, aber die müssen alle eingeschläfert werden. Jetzt fressen sie noch Gras, aber bald werden sie Appetit auf Fleisch bekommen.«
»Aber sie sind tot. Wie bringt man sie um?«
»Kugel in den Kopf sollte genügen, wie bei allen Zombies.«
»Die ganze Herde?«
»Tut mir leid.«
Walter tätschelte Melinda zwischen den Augen.
»Ich werde dich vermissen, altes Mädchen. Ich habe eine 38er im Handschuhfach.«
»Die dürfte ausreichen.«
»Wie lange haben wir noch, bevor sie hungrig werden?«
fragte Red.
»Nicht lange, wette ich«, antwortete Duke. »Wie wär's mit jetzt gleich?«
Die anderen Männer sahen, dass die Herde sie unbemerkt eingekreist hatte. Die Kuhglocken hätten sie warnen sollen, doch denen hatte niemand Beachtung geschenkt.
»Verdammt!«
Duke grunzte. Dass das ausgerechnet jetzt passieren musste. Bei Tageslicht steckte er in seiner menschlichen Gestalt fest. Ein beinahe menschlicher Werwolf und 2 unbewaffnete alte Knacker hatten keine Chance gegen 6 lebendig tote Jersey-Rinder. Melinda hob den Kopf und ließ ein langes, gespenstisches Heulen hören. Der Rest der Herde schloss sich ihr in einem markerschütternden Stöhnen an, das aus den schwefligen Tiefen der Hölle selbst aufzusteigen schien.
Mit übernatürlichem Hunger in den Augen, die schlaffen Lippen schmatzend, kam die Herde bedrohlich näher. Das Scheppern der Kuhglocken untermalte ihr ansonsten lautloses Vorrücken. Der Pickup war nur ein paar Meter entfernt, aber die Herde stand zwischen den Männern und dem Truck. Duke hob einen großen Stein mit einem spitzen Ende auf. Das konnte ein angemessenes Hilfsmittel sein, um den Schädel einer Kuh zu zerschmettern. Seine beste Wahl. Im Augenblick. Die Kühe leckten sich die Lippen und nüstern mit violetten, porösen Zungen. Er hob den Stein über seinen Kopf und zielte auf ein braun-weißes Jersey-Rind, schwang den Stein mit all seiner Muskelkraft und seinem ganzen Gewicht. Er traf mit einem ohrenbetäubenden Krachen. Der Stein riss Fell und Haut mit und entblößte den zerbrochenen Schädel darunter. Die Kuh taumelte plump zur Seite. Grunzend schlug Duke noch einmal zu. Die Kuh brüllte auf und verstummte, als ihre Hirnschale nachgab. Duke konnte die Gehirnmasse darunter sehen. Seine ganze, momentan magere, übernatürliche Kraft zusammennehmend, schlug er ein drittes Mal zu. Knochen splitterten unter Stein und der Schlag zermalmte das Gehirn des Zombies. Die Kuh fiel zu einem zuckenden Haufen zusammen und nahm Dukes Steinbrocken, fest in ihrem Schädel verankert, mit sich. Aber er brauchte ihn auch nicht mehr. Jetzt gab es eine Lücke in der Formation der Herde. Der Pickup und sein Handschuhfach waren ganz nah. Melinda griff von rechts an. Ihr tückischer Kopfstoß gegen seine Hüfte warf ihn auf den Hintern. Seine Sicht trübte sich. Er konnte die wirbelnden Hufe, die auf sein Gesicht zielten, kaum erkennen. Ungeschickt warf er sich herum und vermied es dadurch, den Schädel eingeschlagen zu bekommen. Walter rannte los. Zwei schnappenden Zombies entkam er, doch ein dritter erwischte ihn. Er fiel über den Kuhkadaver. Das Rind biss ein Stück aus seinem Bein. Walters Gesicht verzog sich, als er ein unterdrücktes Stöhnen von sich gab. Zombies zwickten Red in die Arme. Sie zerrissen seine Ärmel, doch es floss kein Blut. Melindas geifernde Kiefer hingen über Dukes Gesicht. Er holte zu einem Schlag auf ihre Nase aus und landete in ihrem Maul. Sie biss ihm den Daumen und die mittleren Finger ab. Blut tropfte von ihren hängenden Lippen, während sie beiläufig kaute. Es tat höllisch weh, aber die Finger würden ja nachwachsen, falls er diese Tortur überlebte. Werwölfe konnten nur unter ganz bestimmten Umständen getötet werden. Durch Silber, Feuer, Enthauptung, manche Arten von Magie und einige Arten von übernatürlichen Wesen. Lebendig gefressen werden konnte auch auf der Liste stehen. Er hatte sich nie die Mühe gemacht, es auszuprobieren. Melinda schluckte mit einem zufriedenen Schlürfen. Betty sprang von der Ladefläche des Pickups. Furchtlos warf sich der Hund auf die Kuh und versenkte seine Zähne in Melindas weicher Flanke. Ein menschlicher Zombie hätte den Hund ignoriert, aber die, erst seit kurzem, toten Kühe trugen noch einen Rest ihres Rinderinstinkts in sich. Melinda trat nach Betty. Betty spuckte Haut und Muskelfetzen aus. Sie entblößte ihre Zähne, mit Schaum vor dem Maul und wild bellend. Die verwirrten Rinder wichen zurück. Duke und Red halfen Walter auf die Beine. Duke klemmte sich Walts drahtige Gestalt praktisch unter einen Arm und sie rannten zum Truck. Walt und Red kletterten ins Führerhaus. Duke sprang auf die Ladefläche. Walter rammte den Schlüssel ins Zündschloss. Red öffnete das Handschuhfach und fand den Revolver und eine Schachtel Munition. Die Kugeln verteilten sich auf dem Boden und über den Sitz. Er griff sich eine Handvoll davon und stopfte sie in den Zylinder. Der erstaunliche Appetit der Kühe überwand ihre Furcht. Betty knabberte an Melindas Knöcheln. Ein beiläufiger Tritt traf sie am Maul und streckte sie der Länge nach hin. Walt startete den Wagen und trat das Gaspedal durch. Der Pickup zog an und wirbelte eine Staubwolke auf. Duke pfiff. Betty sprang unsicher auf die Beine und stürmte hinter dem Truck her. Walt verlangsamte ihn gerade genug, dass sie auf die Ladefläche springen konnte. Die Zombies nahmen die Jagd auf, fielen aber schnell zurück. Walter sah ihnen zu, wie sie im Rückspiegel zu immer kleineren Punkten wurden, bevor er anhielt.
»Was zum Teufel tust du da?«
fragte Red. Walter nahm die 38er und stieg aus. Er hinkte zum Heck und setzte sich, während die Herde näher kam. Er gab Duke sein Taschentuch.
»Tut mir leid, wegen Ihren Fingern, Junge.«
Duke wickelte das Tuch um seine blutige Hand. Ein roter Fleck breitete sich auf dem weißen Stoff aus.
»Ist nicht so schlimm, wie es aussieht.«
Muhend kamen die ausgehungerten Zombies auf Schussweite heran.
»Sie waren wirklich nette Mädels.«
»Ich würde es für Sie tun, aber ich bin Linkshänder.«
Walt hob sein Revolver mit ruhigen Händen.
Schon in Ordnung. Ich sollte es tun. Das bin ich Ihnen schuldig.
Er gab einen gut gezielten Schuss ab. Zwischen den Augen eines Rindes schlug die Kugel eine blutleere Wunde. Es brach zusammen. Mit zielstrebiger Entschlossenheit trottete die restliche Herde weiter. Mit finsterem Blick schoss Walt die restlichen Rinder nieder. 5 Kühe mit 5 Schüssen. Der letzte Zombie brach nur 6 Schritte vor seinem Ziel zusammen. Betty sprang von der Ladefläche und beschnüffelte die sich im Schmutz windenden Körper vorsichtig.
»Ist das normal?«
»Ziemlich. Wie geht es Ihrem Bein?«
Walter zuckte die Achseln.
»Hatte schon Schlimmeres. Ich werde mich doch nicht in einen Zombie verwandeln, oder?«
»Normalerweise nicht. Aber wenn Sie sicher gehen wollen, sollten Sie in den nächsten Tagen viel Salz essen. Das müsste Sie einigermaßen durchputzen.«
»Meint ihr nicht, wir sollten euch Jungs wieder zusammenflicken lassen?«
rief Red aus der Fahrerkabine. Walter zog einen abgenutzten 20-Dollar-Schein aus seiner Brieftasche und legte noch einmal 20 für Dukes verlorene Finger drauf. Er kletterte auf den Fahrersitz.
»Betty, beweg deinen Arsch!«
Der Hund knurrte eine tote Kuh an, schnupperte an einer weiteren und rannte zurück zum Wagen. Die Wunden eines Werwolfes heilen, allerdings abhängig von dem Zeitpunkt, zu dem sie entstanden sind. Einmal war Dukes Brust durch einen Schuss aus einer Schrotflinte aus nächster Nähe zerfetzt worden, doch es war bei Vollmond und nach Einbruch der Dunkelheit passiert. Er hatte sich also nur den Staub abgeklopft und mit dem Abend weitergemacht wie zuvor. Aber seine Finger waren um die Mittagszeit im Neumondzyklus abgebissen worden und so ließen sie sich Zeit mit dem Nachwachsen. Er wackelte mit den anderthalb Fingergelenken, die sich bisher regeneriert hatten. Der Verlust zwang ihn dazu, sein Abendessen mit der falschen Hand zu essen, was zwar nicht übermäßig schwer war, aber immerhin lästig. Gähnend tauchte Earl aus der Küche auf.
»Wurde auch Zeit, dass du deinen Arsch hochkriegst«,
sagte Duke zwischen 2 Bissen Chili. Der Vampir tastete in den tiefen Taschen seines Overalls herum und kramte einen Kamm hervor. Er setzte sich auf einen Hocker neben Duke und zog die Zinken durch sein dünnes Haar. Er kämmte es in eine Richtung, dann in die andere. Das Ergebnis war eine quer über den Kopf gekämmte Strähne, die seinen offensichtlich kahlen Schädel zierte. Duke ließ ihn machen. Es war vielleicht ein lächerlicher Versuch, aber immerhin konnte sich Earl nicht im Spiegel sehen und merken, wie blöd er aussah. Earl gähnte noch einmal ausgiebig.
»Deine Zähne sind ausgefahren«,
informierte ihn Duke. Der Vampir fuhr mit der Zunge daran entlang und spürte die Unebenheiten der Reißzähne.
»Scheiße«,
er wandte sich ab und murrte über diese untoter Blutsauger-Version der unpraktischen Morgenlatte. Letztere bekamen Vampire zwar auch, allerdings normalerweise nicht zeitgleich.
»Komm schon, komm schon. So, das war's.«
Mit eingezogenen Reißzähnen drehte er sich wieder um.
»Danke. Willst du mir erzählen, was mit deinen Fingern passiert ist?«
»Zombie-Kuh.«
»Longhorn?«
»Jersey.«
Earl schüttelte sich.
»Das muss unangenehm sein. Ich meine, ein großer, böser Werwolf wie du bekommt von Clara, der Milchkuh, einen in den Arsch getreten.«
»Lustig.«
»Oder war es Clarabella?«
Duke ließ ein Fingerknöchel nach dem anderen knacken. Earl wusste, dass dies ein Zeichen gefährlicher Gereiztheit war, konnte sich aber nicht zurückhalten. Er schnippte mit den Fingern.
Ich hab's. Es war Bertha. Hab ich recht?«
Dukes Arm bewegte sich unmerklich. Earl fühlte den Stich eines Löffels in seiner Seite, bevor er ihn tatsächlich sah.
»Verdammt, Duke! Das ist mein Lieblings-T-Shirt, du humorloses Arschloch!«
Er packte die 5 cm Griff, die noch herausschauten, und zog mit wenig Erfolg daran. Unterstützt durch seine untote Kraft, versuchte er es erneut. Das Esswerkzeug steckte fest, und er wollte nicht noch mehr von seiner übernatürlichen Muskelkraft einsetzen, weil er fürchtete, dadurch das Loch in seinem T-Shirt versehentlich noch zu vergrößern. Etwas Vampirblut, mattrot und dick wie Sirup, tropfte aus der Wunde. Earl nahm eine Serviette und wischte es weg. Allmählich begann seine Seite zu kribbeln. Also, in dem Chili war doch hoffentlich kein Knoblauch, oder?
Nur ein bisschen, antwortete Duke.
Das Kribbeln ging in ein leichtes, brennendes Stechen über. Earl hielt sich die Seite und tanzte panisch im Kreis herum.
»Zieh ihn raus! Zieh ihn raus! Zieh ihn raus!«
Der Vampir hüpfte von einem Bein aufs andere und schnitt Grimassen. Duke schnappte Earl an der Schulter und warf ihn gegen die Theke.
»Hör auf zu zappeln!«
»Pass auf, das ist mein Lieblings-T-Shirt!«
Der Werwolf zog den Löffel mit einer Drehung des Handgelenks heraus. Der Overall zerriss hörbar. Duke warf das Besteck auf den Tresen.
»Ich hatte ihn abgeleckt, du Memme!«
Earl steckte einen Finger durch den Riss in seinen Kleidern.
»Das wäre nicht nötig gewesen. Ich habe dieses T-Shirt geliebt. Es lässt meine Schultern breiter aussehen.«
»Du kannst ja nächstes Mal die Klappe halten.«
»Du musst aber zugeben, dass die Geschichte ziemlich lustig ist.«
»Ich hätte tot sein können. Vielleicht.«
»Das ist ja das Lustige daran.«
Duke nahm den Löffel und schlug damit gegen seine Schüssel.
»Ist ja schon gut, verdammt. Du verlierst ein paar Finger und dein Sinn für Humor gleich mit. Nicht, dass du je besonders viel davon gehabt hättest.«
Sie setzten sich wieder an die Theke.
»So, so. Kühe. Wie viele?«
»6.«
Earl pfiff.
»Das klingt nicht gut.«
»Und ich glaube nicht, dass sie tot waren, als sie sich verwandelten. Sie waren zu frisch. Was immer in sie gefahren ist, es wirkte, als sie noch gelebt haben.«
»Glaubst du, das ist ansteckend?«
»Wir haben die Kadaver zur Sicherheit verbrannt, aber Loretta hat ihre Zombies ja auch eingeäschert. Das scheint das Ganze nicht zu stoppen.«
»Verdammte Scheiße.«
Beide Männer wussten, was zu erwarten war, wenn sich diese Sache weiterhin unkontrolliert ausbreitete. Vor allem, wenn sie sich nicht auf bereits tote Dinge beschränkte. Earl, der weder lebendig noch tot war, und Duke, der übernatürlich regenerative Kräfte besaß, waren gegen Zombifizierung immun. Die normalen Einwohner von Rockwood aber nicht.
»Vielleicht sollten wir einfach weiterfahren«, schlug Earl vor, »bevor das alles hier unerfreulich wird.«
»Ja, sollten wir wohl.«
Beide wussten, dass sie das nicht tun würden. Welche bösen Mächte hier auch immer am Werk waren, nur sie hatten die Chance, sie aufzuhalten. Wenn sie jetzt jedoch gingen, waren die braven Bürger von Rockwood mit Sicherheit verloren. Wenn sie nicht zu einer Stadt voller schwankender Zombies wurden, waren sie zumindest zu Munitionsmangel und einem dramatischen Immobilienwertverlust verurteilt. Duke und Earl brachten es einfach nicht fertig. Außerdem, ihr Benzintank war fast leer und sie waren vollkommen pleite.
»Ich denke, es wird Zeit, Hector anzurufen.«
Duke nickte.
»Kann nicht schaden.«
Earl bat darum, Lorettas Telefon benutzen zu dürfen. Sie war einverstanden, nachdem er ihr erklärt hatte, dass das helfen konnte, ihr Problem zu lösen. Der Vampir setzte sich mit einem Notizblock neben das Telefon.
»Wen ruft er an?«
»Nur diesen Typen, den wir in El Paso kennen«, antwortete Duke. »Ein Hexenmeister.«
»Gelehrter der Metaphysik«, korrigierte ihn Earl.
»Was auch immer. Er weiß alles über dieses ganze Zeug hier.«
»Tatsächlich? Warum habt ihr ihn dann nicht schon früher angerufen?«
»Uns war nicht klar, wie ernst die Lage ist.«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin sicher, wenn ich es Heck erkläre, wird der...« »Hey, Heck! Ich bin's, Earl. Wir haben hier ein großes Problem mit wandelnden Leichen und hatten gehofft, du könntest uns aushelfen.«
Während Earl sein ausführliches Telefongespräch abwickelte, wischte Loretta flüchtig den Boden. Und weil er nichts Besseres zu tun hatte, half ihr Duke dabei. Sie arbeiteten in einem unbehaglichen Schweigen, das nur von dem Geräusch brauner Mops, die auf Fliesen trafen, und Earls Hälfte des Telefongesprächs unterbrochen wurde. Schließlich, so sehr Duke auch versuchte es zu vermeiden, endete es doch damit, dass sie ihre Mops gleichzeitig auswrangen. Loretta blickte ihn unsicher an.
»Ich möchte nicht, dass Sie sich wegen heute Morgen unwohl fühlen. Wenn es jemandem peinlich sein sollte, dann mir. Ich habe Sie ein bisschen zu heftig angemacht. Wirklich, ich war schlimmer als eine 2-Dollar-Hure.«
»So schlimm war es auch wieder nicht.«
»Doch, das war es. Die Sache ist nämlich die. Ich habe zwar Bedürfnisse, aber das gibt mir noch lange nicht das Recht, sie Ihnen aufzuzwingen. Ich verstehe, wenn ein gut aussehender junger Kerl wie Sie nichts zu tun haben will mit einer Frau von meinen Ausmaßen.
Duke knurrte unbehaglich.
Das ist es nicht. Na, na, ich bin eine erwachsene Frau. Sie müssen sich keine Sorgen um meine Gefühle machen.
Er tauchte seinen Mob in den Eimer. Sie hatte natürlich recht. Halbwegs. Aber es war mehr als das.
Schauen Sie, das ist nicht der Grund. Sie sind eine gute Frau, Loretta. Und ich bin, naja, ich bin, was ich bin.
Sie beugte sich näher zu ihm und flüsterte.
Sie meinen, Sie können nicht?
Duke prallte zurück.
Natürlich kann ich. Verdammt gut sogar. Es ist nur mein Zustand. Macht es Sie gefährlich, wenn Sie... Ja, naja, wenn ich zu erregt bin, kann das Ganze riskant werden.
Das war eine glatte Lüge. Er verwandelte sich nicht gegen seinen Willen. Seine Ungeheuergestalt war ganz Wut und Furie, zum Belauern und Töten gemacht. Sie hatte absolut nichts mit körperlichen Beziehungen zu tun. Aber Loretta zu belügen, schien ihm der einfachste Weg, aus dieser unbequemen Situation herauszukommen.
Ist schon in Ordnung, Duke. Ich verstehe. Das ist nicht schlimm.
Sie starrte finster auf den ewigen roten Fleck. Er ging immer ganz einfach weg, aber es dauerte keine 5 Minuten, bis er wieder da war.
Danke, Hector, sagte Earl. Ich werde das mal untersuchen und ruf dich dann zurück.
Er legte auf.
Und?
Fragte Loretta.
Er hatte ein paar Einfälle dazu, aber ich muss noch ein paar Sachen checken, bevor wir sicher sein können.
Er klemmte sich den Notizblock unter den Arm und steuerte auf die Tür zu.
Ich bin gleich wieder da. Ach, und Duke? Heck sagte, lebendig gefressen zu werden hätte dich definitiv umgebracht.
Danke fürs Fragen.
Kein Problem.
Earl dachte kurz daran, sich einen schnellen Snack zu gönnen, bevor er zum Friedhof ging. Aber ein Vampir konnte schon eine Weile ohne Essen auskommen. Und er war nicht hungrig genug für Kuhblut. Kathy, der Geist, wartete auf dem Friedhof. Was er aber auch gar nicht anders erwartet hatte. Der Friedhofswächter konnte sonst nirgendwo hingehen und hatte auch nichts anderes zu tun, als zu warten. Sie saß auf ihrem Grab und wirkte gelangweilt. Ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, als sie ihn bemerkte. Sie sprang auf die Füße und winkte lebhaft.
»Hey, Sie sind zurückgekommen!«
Earl nickte, während er seine Notizen durchblätterte.
»Ich war nicht sicher, ob Sie wiederkommen würden.« »Muss nur ein paar Sachen unter die Lupe nehmen.«
Sie sah ihm über die Schulter.
»Cool! Was suchen Sie? Vielleicht kann ich dabei helfen.« »Danke.« Aber ich komme schon zurecht.
Hector hatte vorgeschlagen, die östlichsten Bäume zu untersuchen. Es waren zwar nur Kakteen, doch Earl nahm an, sie würden auch so durchgehen. Er kniete sich hin und grub.
Geht's immer noch um die Zombies?
Fragte Kathy.
Yep.
Was hoffen Sie zu finden?
Mojo-Beutel.
Was ist das?
Ziemlich schwer zu erklären.
Oh.
Ein paar wertvolle Sekunden lang hörte sie auf, ihm auf die Nerven zu gehen. Natürlich war ihre bloße Anwesenheit schon verunsichernd genug. Der Geist kniete sich neben ihn.
»Kann ich Sie was fragen?«
Earl seufzte.
»Klar.
Wie ist es, ein Vampir zu sein?«
Er zuckte die Achseln.
»Eigentlich nicht viel anders, als ein Mensch zu sein.«
»Oh.«
Sie klang enttäuscht. Die Reaktion war typisch. Die meisten Leute erwarteten mehr, aber die Wahrheit war, dass sich seine Existenz, mit Ausnahme von ein paar Änderungen im Lebensstil, nicht sehr verändert hatte, seit er in die Reihen der Untoten getreten war.
»Sind Sie wirklich unsterblich?«
»Ich altere nicht.«
»Und die Sache mit den Spiegeln? Das stimmt doch nicht, oder?«
»Es stimmt.«
»Wow! Also können Sie Ihr Spiegelbild nicht sehen?«
Ich kann meine Kleider sehen. Ich kann nur mich selbst nicht sehen. Es ist ungefähr wie beim unsichtbaren Mann, außer dass es nur im Spiegel vorkommt.
Sie grinste.
Cool. Kann ich Sie noch etwas fragen?
Er hörte auf zu graben.
Ja, Knoblauch macht mir was aus. Ja, Sonnenlicht kann mich töten. Nein, Kreuze und Weihwasser stören überhaupt nicht. Zumindest mich nicht. Doch, ich kann fließendes Wasser überqueren. Nein, ein Pfahl im Herzen tötet mich nicht, aber er hält mich davon ab, mich fortzubewegen. Ja, Köpfen und Rösten kann mich töten. Ja, ich schlafe tagsüber. Ja, ich trinke Blut. Doch, ich kann hereinkommen, ohne eingeladen zu sein. Und ja, ich kann Leute hypnotisieren, wenn auch nicht besonders gut. Ist das alles?
Ja, ich glaube schon. Tut mir leid. Gehe ich Ihnen auf die Nerven?
Das tat sie auf jeden Fall. Aber so sehr er ihr auch sagen wollte, sie solle weggehen, er brachte es nicht über sich. Er hatte keine Ahnung, wie lang sie schon hier war, wie viele Jahre sie dazu verdammt war, über dieses verlassene Stück Dreck zu wachen, mit nichts als Toten als Gesellschaft. Und jetzt nicht einmal mehr das. So oder so würde er Rockwood bald verlassen, und Kathy war wieder für ein langes Stück der Ewigkeit allein.
Entschuldigung, ich bin nur schlecht gelaunt, weil ich vorhin abgestochen wurde.
Die Wunde hatte sich schon wieder geschlossen, aber dank des Knoblauchs am Löffel war da immer noch ein Stechen in seiner Seite.
Machen Sie weiter. Fragen Sie mich alles, was Sie wollen.
Also, Kreuze machen Ihnen wirklich nichts aus?
Mir persönlich nicht. Ich habe andere getroffen, denen sie schon was ausmachten, aber ich bin Atheist.
Er untersuchte das Loch, das er gegraben hatte.
Na, schätze, es ist nicht da.
Warum glauben Sie, es sei da?
Es muss der östlichste Kaktus sein.
Das ist nicht der östlichste Kaktus. Es ist der da drüben.
Earl blinzelte in die Richtung, in die sie deutete. Er hätte schwören können, dass das hier Osten war, aber andererseits war sein Orientierungssinn schon immer unzuverlässig gewesen.
Danke.
Ungefähr 30 Zentimeter tief neben dem echten östlichsten Kaktus vergraben, fand er, wonach er gesucht hatte. Es war eine billige Tasche, gefüllt mit seltsamen und exotischen Objekten. Der Beutel war ein Fetisch der schwarzen Magie, der Kanal, durch den dunkle Mächte in den Friedhof kamen. Jetzt, da er ausgegraben war, würden aus diesem speziellen Friedhof keine Zombies mehr kommen.
Oh, das,
sagte Kathy.
Sie wussten davon?
Klar, ich habe den Kerl gesehen, der es vergraben hat.
Wie sah er aus?
Ich erinnere mich nicht genau. Damals saß ich an meinem Grab und hatte keine Lust aufzustehen und genauer hinzuschauen. Ich glaube, es war ein Kind. Vielleicht 16, 17 Jahre alt.
Wie lange ist das her?
Eine Weile. Ach, ich weiß nicht genau. Ich habe irgendwie mein Zeitgefühl verloren.
Das war verständlich. Geister sind zeitlose Wesen.
Bis später.
Sie gehen? Jetzt schon?
Ich habe gefunden, was ich suchte.
Er ließ den Inhalt des Beutels klappern.
Können Sie nicht noch ein kleines bisschen länger bleiben?
Ich muss wirklich gehen. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen.
Oh, na gut. Kann ich Sie um einen letzten Gefallen bitten, bevor Sie gehen? Darf ich Sie berühren? Ich habe schon seit Jahren niemanden mehr berührt. Nur ein Händedruck.
Er streckte seine Hand aus. Vorsichtig, fast ehrfürchtig, legte sie ihre Hand in seine und drückte sanft. Ihre ektoplasmische Haut fühlte sich kühl an. Earl fand es nicht so abstoßend wie sonst. Er ließ den Moment etwas länger dauern, als er gewollt hätte, bevor er sich wieder befreite.
»Wissen Sie, es ist so lange her, seit ich das getan habe, dass ich ganz vergessen hatte, wie es sich anfühlt.«
»Also, wie gesagt, ich habe noch was zu erledigen.«
»Werde ich Sie wiedersehen?«
»Ja. Wie wär's mit morgen Abend?«
Seine Antwort überraschte ihn. Mit großen Augen strahlte sie ihn an.
»Wirklich?«
Er grinste zurück.
»Ja, klar.«
»Das ist toll!«
Sie sprang auf ihn zu und schlang ihre Arme fest um ihn. Earl stieß sie nicht weg. Noch überkam ihn der Drang danach. Sie ließ ihn los. Ihre Wangen erbleichten in einem geisterhaften Erröten.
»Dann sehe ich Sie also morgen.«
Er konnte ihr nicht in die Augen schauen. Stattdessen blickte er auf seine scharrenden Füße.
»Ja, morgen.«
Earl wusste nicht, warum er dieses Versprechen abgegeben hatte. Und was noch unerklärlicher war, er wusste nicht, warum er vorhatte, es zu halten. Die Hupe plärrte. Tammy schnappte sich ihren Rucksack, sprang von der Couch und steuerte auf die Tür zu.
»Das ist mein Fahrer!«
»Ein Moment noch, junge Dame«, krächzte ihr Vater. »Es ist 8 Uhr. Wo willst du um diese Zeit noch hin?«
»Chad und ich lernen zusammen.«
Ihre Mutter sprach, ohne vom Strickzeug aufzublicken.
»Viel Spaß, Liebes.«
»Jetzt warte mal einen Augenblick. Warum könnt ihr nicht hier lernen? Stimmt irgendetwas nicht mit diesem Haus? Schämst du dich für deine Eltern?«
»Nein, Paps.«
»Achte auf deinen Tonfall, Mädchen.«
»Entschuldige, Paps.«
Ein Geräusch lenkte ihn vorübergehend ab. Er schrie den Fernseher an.
»Ach, Sam, lass das Kind doch gehen.«
Er lehnte sich in seinem abgeschabten, quietschenden Lehnstuhl zurück. »Hast du dein Mathebuch dabei?«
»Ja«,
seufzte Tammy. Er schnaubte. Sie zog das Buch aus dem Rucksack, damit er es sehen konnte. Draußen hupte es noch einmal. »Um 11:30 bist du zu Hause.«
»Ja, Paps.«
»Tammy, ich meine es ernst.« Eisige Kälte kroch in ihre Stimme.
»Ja, Sir.« »Viel Spaß, Liebes«,
sagte ihre Mutter zwischen dem unaufhörlichen Stricknadelklappern. Auf dem Weg nach draußen achtete Tammy darauf, die Tür zu knallen, da sie wusste, wie sehr es ihren Vater ärgerte. Es war nicht wegen Sam. Er war gar kein so großer Idiot. Besser als die Väter von vielen ihrer Freunde. Aber sie war Mistress Lilith, Königin der Nacht, und es war schon schwer genug, die alten Götter wieder auferstehen zu lassen, auch ohne sich mit Ausgehverboten, Grundsatzdiskussionen und Mathe-Hausaufgaben herumschlagen zu müssen. Sie verstand nicht, was daran so wichtig sein sollte. Eine 4 reichte für die Versetzung. Vielleicht nutzte sie in Geometrie ihr volles Potenzial, wie er es so gern nannte, nicht aus, aber in der neuen Zeit würde Geometrie nicht viel bedeuten. Denise Calhoun hatte einen glatten 1er-Durchschnitt. Er würde sie aber nicht vor der ganz besonderen Hölle retten, die Tammy für schweinegesichtige Schlampen bereithielt, die glaubten, sie seien noch so schlau, nur weil sie alles über Ebenen und Punkte und parallele Linien und anderes vollkommen bescheuertes Zeug wussten, das niemand im wirklichen Leben je brauchte. Tammy stoppte an der Bordsteinkante und starrte den Gremlin, der sie schnell verschwinden lassen sollte, finster an. Sie riss die Autotür auf.
»Blöder Vollidiot!«
Chad lächelte dümmlich.
»Stimmt was nicht, Babe?«
»Ich dachte, du wolltest den Pickup deiner Eltern ausleihen.«
»Oh ja, schon, aber das konnte ich nicht hinbiegen. Aber ich hab meinem Bruder 10 Kröten gegeben und er hat mir dafür seins geliehen.«
Sein Lächeln wurde breiter und verwandelte sich von dumm in vollkommen idiotisch. Er brachte den Motor auf Touren. Er dröhnte und knallte und stieß eine große Wolke aus, die nach brennendem Öl roch.
»Es ist eine Schrägheck-Limousine, hm?«
Sie plumpste auf den Beifahrersitz und knallte die Tür zu. Chad kämpfte eine Weile mit dem Schaltknüppel und brachte es dann knirschend fertig, den ersten Gang einzulegen. Tammy lümmelte sich in ihren Sitz, stemmte die Füße gegen das Armaturenbrett und zog ihr Geometriebuch und die Stablampe heraus. Sie lernte unterwegs. Es gab viel zu tun heute Abend und bis 11:30 alles zu schaffen würde schwierig werden. Chad legte seine Hand auf ihr Knie.
»Also, was ist heute Abend der Plan, Baby?«
Sie schlug ihm mit der Stablampe auf die Finger.
»Lass das! Ich versuche zu lernen.«
»Ich hab doch nur gefragt.«
»Fahr einfach!«
Er murmelte vor sich hin.
»Manchmal kannst du echt eine Zicke sein.«
»Was?«
»Nichts«,
antwortete er schnell, während er an seinen schmerzenden Fingern saugte.
»Nichts, Mistress Lilith.«
Tammy sagte nichts. Aber heute Abend würde sie Chad nicht ranlassen. Sie wusste es. Er wusste es. Er schaltete das Radio an.
»Ah, scheiße!«
45 Minuten später hielt der Gremlin vor dem Tor von McAllister Fields, dem größten ehemaligen Friedhof im Bezirk. Chad würgte den Motor ab, ließ aber die Scheinwerfer an. Er und Tammy gingen zum Tor, das mit einem schweren Vorhängeschloss an einer dicken Kette verschlossen war.
Hast du den Bolzenschneider mitgebracht, wie ich es dir gesagt habe?«
fragte sie.
»Nein, aber ich habe das hier.«
Er hielt eine Brechstange hoch.
»Gott, du kannst so ein Vollidiot sein!«
»Nein, das wird funktionieren. Schau!« Er stellte sich in Schlagposition.
»Geh besser zur Seite, Babe!«
Er schlug kraftvoll gegen das Schloss. Metall schepperte auf Metall. Das Vorhängeschloss schwang an seiner Kette hin und her und hatte nur einen winzigen Kratzer an der Aufprallstelle. Tammy zog ihr gekürztes Necronomicon aus ihrem Rucksack und blätterte gereizt die Seiten durch. Chet eröffnete ein unbarmherziges Trommelfeuer gegen das störrische Vorhängeschloss. Schlag auf Schlag ging darauf nieder. Das Schloss aber, verbeult und zerkratzt, hielt. Er keuchte und wischte sich den Schweiß vom Gesicht.
»Ich glaube, ich hab's fast. Es wird gleich. Jeden Moment, Babe.«
Sie stieß ihn zur Seite. Die Arme gegen die Einfriedung ausgestreckt, intonierte sie die Beschwörung des offenen Tors. 5 Minuten lang. Als die letzte Silbe verklang, öffnete sich das Schloss mit einem Klicken.
»Ich muss es schon gelockert haben. Und was suchen wir hier, Babe?« »Leichen.«
Er erbleichte.
»Aber, ich dachte, wir bräuchten keine Leichen, um Zombies zu machen.«
»Brauchen wir auch nicht. Wir machen keine Zombies mehr. Wir brauchen nur ein paar,«
beschwichtigte sie ihn.
4 oder 5?
Chet erstarrte. Nur seine Oberlippe zuckte.
»Komm schon, Blödmann, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit.«
Er schüttelte sehr langsam den Kopf.
»Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich fasse keine toten Typen an.«
»Doch, das wirst du.«
Sie stemmte die Hände in die Seiten und tippte mit dem Fuß ungeduldig auf den Boden.
»Nein, werde ich nicht, und du kannst mich nicht zwingen.«
»Sei nicht so ein Feigling.«
»Auf keinen Fall.«
Tammy war auf eine solche Reaktion vorbereitet. Er hatte sich einmal fast in die Hose gemacht, als sie die Fingerknochen eines gehängten Mannes sammeln mussten. Seine jugendliche Angst vor den Toten war ein weiteres, gewichtiges Hindernis zwischen ihr und dem Schicksal.
»Na gut.«
Sie stellte ihren Rucksack ab und holte eine Cola heraus. Sie öffnete sie und ließ ihre Finger am Flaschenhals auf und ab gleiten.
»Wenn du nicht willst, musst du nicht.«
Sie führte die Flasche fast bis an den Mund und befeuchtete die Lippen mit der Zunge. Chets hormonell überlastete Knie wurden weich. Tammy legte ihre Lippen um den Flaschenhals und nahm einen tiefen, tiefen Schluck. Ein Tropfen lief ihr am Kinn entlang. Sie setzte die Flasche langsam ab und wischte den Tropfen mit einem vollkommen befriedigten Lächeln weg.
»Okay, 4 tote Typen, aber ich fasse nicht einen mehr an.«
Sie befeuchtete ihre Fingerspitze mit den Tröpfchen am Rand der Flasche und lutschte sie ab.
5.
»Okay, aber nur 5.
Tammy lächelte. Jungs waren so leicht zu kriegen. Sie hatte McAllister Fields aus einem ganz einfachen Grund ausgesucht. Es war der nächstgelegene Friedhof, der oberirdische Grabkammern hatte. Es war so viel einfacher, Leichname zu sammeln, wenn man sie nicht erst ausgraben musste. Sie hatte sogar noch mehr Glück, denn die erste Grabkammer war nicht einmal verschlossen. Chet benutzte seine Brechstange, um den Sarg darin aufzubrechen. Er prallte von dem Gestank nach verwesendem Fleisch zurück und verzog sich in eine Ecke, um sich zu übergeben. Tammy warf einen Blick auf die Leiche.
»Die ist gut.«
Chet wischte sich die Lippen ab und beugte sich über den offenen Sarg.
»Wofür brauchen wir die denn überhaupt?«
»Hör auf, dumme Fragen zu stellen, und bring sie zum Auto.«
Zimperliches Taktgefühl kämpfte gegen die rasenden Fäuste wogender Hormone. Er lud sich den Leichnam auf die Schulter und würgte, als er eine dichte Staubwolke einatmete, die nach muffiger Baumwolle roch und ihn an seine Großmutter erinnerte. Der kleine Finger der Leiche brach mit einem trockenen Knacken ab.
»Sei vorsichtig, du Idiot!«
fuhr ihn Tammy an. Alles lief reibungslos. Chets Abscheu verblasste zu bloßem Unbehagen, bis sie den 5. Leichnam in den Kofferraum des Gremlin geladen hatten. Es war knapp. Ärgerlich und fluchend zwängte er die Ladung hinein und schlug die Heckklappe zu, wobei er versehentlich ein heraushängendes Bein genau unter dem Knie abhackte.
»Scheiße!«
»Jetzt komm schon!«
fauchte Tammy vom Beifahrersitz aus. Über den Rückspiegel warf sie ihm einen wütenden Blick zu. Er bückte sich, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnte, und betrachtete das halbe Bein im Dreck.
»Probleme?«
»Nein! Nein, nein! Alles cool!« Er schleuderte das Bein in die Dunkelheit der Nacht. Wenn sie ihn danach fragte, würde er einfach sagen, es hätte schon gefehlt. Das war eine armselige Lüge und zum Scheitern verurteilt, aber seine Lust flüsterte ihm die bange Hoffnung ein, dass sie ihm glauben könnte. Er würde heute zwar nicht zum Schuss kommen, aber eine halbe Stunde fummeln war immer noch eine ermutigende Möglichkeit. Das Knirschen von Reifen auf der staubigen Straße kündigte die Ankunft eines braunen Polizeiautos an. Chad erstarrte im Lichtkegel seiner Scheinwerfer. Sheriff Cobb stieg aus. Mit einer Taschenlampe leuchtete er in Chads ratlose Augen.
»Chad Roberts! Bist du das?«
Chad nickte steif. Das war's. Sie waren aufgeflogen. Er hatte immer gewusst, dass das irgendwann passieren würde. Man konnte nicht lange auf Friedhöfen herumrennen und die Mächte der Finsternis beschwören, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Selbst in einem Ort wie Rockwood nicht. Der Kult war vorbei. Sein Vater würde ihm den Arsch versohlen. Seine Mutter würde auf ihre übliche, stilltadelnde Art die Stirn runzeln. Er würde wahrscheinlich von der Schule fliegen und sogar wegen Entweihung der Toten ins Gefängnis gehen. Chad war nicht sicher, ob das ein Verbrechen war, aber es kam ihm so vor, als sollte es eines sein. »Naja«, grübelte er, »zumindest hatte ich ein bisschen Action. Und obwohl Tammy meistens eine echte 1A-Oberzicke sein konnte, war sie trotzdem ein richtig guter Feger. Er bereute nichts.« Sheriff Cobb stiefelte herüber und öffnete die Tür des Gremlins.
»In Ordnung, junge Dame. Steig aus!«
Tammy tat, was ihr befohlen wurde. Der große, hagere Mann ragte hoch über der kleinen 17-Jährigen auf.
»Willst du mir sagen, was ihr Kinder hier draußen tut?«
Sie legte den Kopf ganz zurück, um ihm ins Gesicht zu sehen, und blinzelte direkt in das blendende Licht seiner Taschenlampe.
»Gar nichts, Sir.«
»Gar nichts, Sir«,
echote Chad. Seine Stimme klang rau. Sheriff Cobb bewegte sich zu Chad hinüber, der schnell einen Schritt von dem Gremlin zurückwich. Cobb konnte man nichts vormachen.
»Bleib, wo du bist, Junge!«
»Ja, Sir!«
Chads Herz hämmerte laut. Sein Magen geriet in Aufruhr. Seine Blase fühlte sich plötzlich quälend voll an. Hinter Cobb murmelte Tammy mit geschlossenen Augen unhörbar vor sich hin. Der Sheriff ließ den Strahl seiner Taschenlampe über das Innere des Gremlins schweifen. Beim Anblick der 5 im Kofferraum gestapelten Leichen runzelte er leicht die Stirn.
»Sieht aus, als hättet ihr Kinder hier ein bisschen was zu erklären.«
Die Feststellung wirkte in ihrer Untertreibung geradezu mächtig. Zu mächtig für Chad.
»Sie hat mich gezwungen! Ich wollte das nicht tun! Ich wollte das nicht!«
Tränen stiegen ihm in die Augen.
»Sie ist eine Hexe! Sie hat diese komischen Kräfte! Sie hat mich hypnotisiert! Ja, das hat sie getan!«
Sheriff Cobb schaute an Tammys anmutiger Gestalt auf und ab.
»Ja, sicher hat sie das. Okay, auf den Rücksitz des Streifenwagens. Ich will keinerlei Ärger von euch beiden.«
Er führte sie freundlich, aber bestimmt zu seinem Wagen. Tammy wirbelte herum und hielt ihre Hände vor Cobbs Gesicht.
»Schumalakaralakama, Herr der Träume, Meister der Seelen, ich rufe dich an!«
Sheriff Cobb schauderte und hielt an.
»Hier geht überhaupt nichts vor sich«,
sagte Tammy.
»Alles ist in Ordnung. Nichts erfordert Erklärungen. Eigentlich ist nichts von alledem je passiert. Jetzt steig in dein Auto und fahr weg.«
Sheriff Cobbs Gesichtsausdruck wurde bis auf eine unbestimmte Dumpfheit hinter seinen Augen ganz normal. Er kletterte in seinen Streifenwagen.
»Ihr Kinder, schafft euch jetzt besser nach Hause. Ist schon spät.«
Er startete den Wagen und fuhr ohne ein weiteres Wort davon.
»Wow, das war unglaublich. Ich wusste nicht, dass du sowas kannst.«
Tammy schlug Chad direkt in den Solarplexus.
du Arschloch!
Was war das?
Fragte er zwischen zwei Hustenanfällen.
Irgend so ein Ding mit Gedankenkontrolle? Wie in Star Wars, stimmt's?
Sie lächelte höhnisch.
Lass uns von hier verschwinden.
Du bist doch nicht sauer auf mich wegen dieser ganzen Sie-hat-mich-gezwungen-Sache, oder, Babe?
Fragte er, während sie zurückfuhren.
Ich hab ihn nur für dich abgelenkt, damit du deinen Jedi-Gedankentrick mit ihm machen konntest.
Er grinste.
Mann, das war scheiß cool.
Sie starrte mit brennender Aufmerksamkeit in ihr Geometriebuch.
Kannst du mir zeigen, wie das geht?
Keine Antwort. 10 Minuten verstrichen.
Warum benutzt du diesen Hokuspokus nicht einfach bei Loretta, damit wir in das Diner kommen? Er funktioniert nicht bei jedem. Und wenn, dann nur für kurze Zeit,
antwortete sie durch zusammengebissene Zähne. Chet nickte die nächsten paar Minuten vor sich hin.
Ach komm, Mistress Lilith. Ich hab doch nur versucht, ihn abzulenken. Wirklich?
Mit einem scharfen Knall schlug sie ihr Buch zu. Chet gab sich geschlagen. Kein Fummeln heute Abend. Vor allem, wenn sie das mit dem fehlenden Bein herausfand. Na gut, dachte er, als er wieder einmal aus der bodenlosen Quelle pochender Teenagerlust schöpfte. Dann vielleicht morgen. Earl schüttelte den Inhalt des Mojo-Beutels über die Theke. Er sah die sonderbare Sammlung von Objekten durch, die so banal wie exotisch wirkte. Loretta pickte einen leeren Pfefferstreuer heraus.
Der gehört mir? Das muss die Verbindung zum Diner sein, damit die Zombies wissen, dass sie diesen Ort angreifen müssen. Und was ist mit dem Rest von dem Zeug? Vor allem magische Zutaten. Die linke Kralle eines Hahns, eine schwarze Schwanzfeder desselben Huhns, ein paar Pilze, von einem Leichnam abgepflückt. Und das?
Sie hob ein Stück Papier mit unleserlicher Schrift hoch.
Eine Beschwörung, antwortete Duke. Sieht aus wie Glock Rouchard, Prinz der Schatten. Oder vielleicht Fuyir Baga, er, der das Fleisch verdirbt.
Earl und Loretta warfen ihm misstrauische Blicke zu.
Als wir das letzte Mal in El Paso waren, habe ich Hectors Bibliothek studiert.
Er nahm das Papier und las das Gekritzel.
Erhebe dich, Fuyir Baga, aus dem Inneren der Erde. Ich lade dich ein, sickere in diesen Ort des Todes ein und führe das verweste Fleisch, um die Ungläubigen zu eliminieren.
Earl riss ihm den Zettel wieder aus der Hand.
Das erfindest du nur.
Da steht es drauf.
Blödsinn.
Lies es doch selbst.
Der Vampir starrte auf die Schrift. Er knurrte wütend.
Was ist das? Griechisch? Sanskrit? Geheimsprache,
antwortete Loretta.
Jo, bestätigte Duke. Die geheime Sprache der alten Götter.
Earl kicherte.
Das ist bescheuert.
Nein, das ist schlau. Denk mal drüber nach. Jeder kennt sie. Keiner macht sich Gedanken drüber. Aber sie ist da und wartet nur auf jemanden, der weiß, wie man sie benutzt.
Trotzdem bescheuert.
Vielleicht. Aber es funktioniert.
Das war's also?
Fragte Loretta.
Jetzt, wo das Ding ausgegraben ist, werden keine Zombies mehr auftauchen?
Das hat Heck gesagt.
Was ist mit den Kühen?
Heck nimmt an, dass sie aus Versehen mit ein wenig herumfliegender schwarzer Magie infiziert wurden. Passiert manchmal bei besonders mächtigem Hoodoo.
Loretta seufzte erleichtert.
Das ist gut. Vielen Dank, Jungs, für eure...
Warten Sie einen Moment. Es muss nicht unbedingt vorbei sein.
Aber ich dachte, mit dem Ding hier sind wir die Zombies losgeworden.
Sind wir schon, aber wer auch immer es auf dem Friedhof vergraben hat, ist immer noch da draußen. Und aus irgendeinem Grund hat er es auf ihr Diner abgesehen. Oder auf etwas hier drin. Vielleicht sogar auf sie selbst. Jetzt, da die Zombies weg sind, könnten sie wohlgemerkt etwas anderes versuchen.
Verdammt, knurrte Loretta.
Haben Sie irgendeine Ahnung, wer daran interessiert sein könnte, sie aus dem Geschäft zu drängen?
Ich wüsste nicht, wer.
Das macht die Sache schwieriger. Bis wir denjenigen finden, der dafür verantwortlich ist, könnte es auch weiterhin passieren.
Loretta rang einen Moment lang mit ihrem wirren gelben Haar.
Praktiziert jemand in dieser Stadt Voodoo?
Voodoo ist eine Religion,
unterbrach Duke. Sie band die strähnige, gebleichte Masse zusammen.
Ja?
Voodoo ist eine echte Religion. Leute, die es praktizieren, machen sowas genauso wenig wie Baptisten oder Katholiken.
Richtig,
stimmte Earl zu. Wir sprechen hier nicht von Voodoo oder Wicca oder sogar Satanismus. Die sind alle ziemlich harmlos.
Nein, womit wir es zu tun haben, ist jemand, der echte schwarze Magie praktiziert. Ein wahrer Jünger der alten Götter. Und ein verdammt mächtiger noch dazu.
Alte Götter? Fragte Loretta.
Lange Geschichte. Sagen wir einfach, sie lassen Beelzebub wie eine kahle, zahnlose Ratte mit einem Bein aussehen. Und belassen wir es dabei.
Meinst du, es ist mehr als einer?
Fragte Duke.
Normalerweise schon.
Warte mal einen Augenblick. Es gibt da also eine oder mehrere Personen, die die Mächte der Hölle anrufen, nur um mich aus dem Geschäft zu drängen?
Sie nickten.
Reden wir über einen Kult oder sowas?
Sie nickten wieder.
In Rockwood? Aber wir haben nicht mal ein Kino.
So funktioniert das normalerweise. Leute, die was zu tun haben, verpflichten sich im Allgemeinen nicht bei den Lakaien der Finsternis. Eher sind es die Leute mit viel Zeit zum Totschlagen, vor denen man sich hüten muss.
Untätige Hände, stimmte Duke zu.
Also, habt ihr sowas schon mal gesehen?
Ständig, antwortete Earl. Vor allem in abgeschiedenen, ruhigen, kleinen Orten wie hier.
Er beugte sich zu ihr hinüber.
Wenn Sie je nach Mexiko kommen, nehmen Sie auf keinen Fall Anhalter mit. Die Chancen stehen besser als 50-50, dass Sie auf einen Altar geschnallt enden.
Das haben Sie sich ausgedacht.
Ist mir zweimal passiert. Ich schwör's bei Gott.
Sie schnaubte ungläubig und kehrte zum ursprünglichen Thema zurück.
Glaubt ihr, Gils Verschwinden hängt mit dem Ganzen zusammen?
Hab so ein Gefühl.
Aber er war ein so harmloser alter Kerl. Warum sollte ihm jemand was tun wollen?
Warum sollte Ihnen jemand was tun wollen?
Hielt Earl dagegen.
Leute tun sich gegenseitig scheußliche Sachen an und haben meistens keinen Grund dafür.
Sie nickte.
Okay, und wie sollen wir diese Sekte finden?
Sie kennen die Stadt besser als wir. Haben Sie irgendwelche möglichen Kandidaten?
Sie ging hinter der Theke auf und ab und rieb sich nachdenklich das wabbelnde Kinn.
Na ja, da ist der alte Curtis Mayfair. War schon immer ein komischer Kauz. Lebt allein in einer alten Baracke. Kommt nicht oft in die Stadt, redet dauernd mit seinem Hund über Astrophysik oder sowas.
Dann ist er es nicht,
sagte Earl.
Wissen Sie, diese Sekten sind schlau. Sie verhalten sich nicht so eigenartig. Eher fügen sie sich ein, benehmen sich wie Normalos, bis auf gelegentliche Orgien oder Menschenopfer. Sehr wahrscheinlich haben sie schon mit demjenigen geredet, der das alles tut, und wussten es nur nicht.
Also könnte es jeder sein, außer dem alten Curtis.
Wir können auch ihn nicht ganz ausschließen. Sehen Sie, manchmal benimmt sich ein besonders schlauer Praktizierender absichtlich verrückt, weil niemand glaubt, dass solch ein Spinner ein echter Kultanhänger sein könnte. Diese Typen sind ganz schön gerissen.
Praktizierende Kultanhänger sind schwer zu erkennen, weil sie nicht wie Duke oder ich sind. Bei uns gibt es Anzeichen, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Aber wir reden hier von einfachen Leuten, vollkommen normalen Menschen, die mit der Finsternis umgehen. Es ist schwer, sie festzunageln, außer wenn man das Glück hat, sie auf frischer Tat zu ertappen. Wir müssen die Augen offen halten. Jetzt, da wir wissen, wonach wir suchen, ist es nur eine Frage der Zeit.
Mit einem höhnischen Schnauben trommelte Loretta mit den Fingern auf der Theke herum.
Sieht man es positiv, sagte Earl tröstend, könnte es sein, dass die Zombies alles sind, was sie haben.
Glauben Sie?
Nein, vermutlich nicht,
antwortete er ehrlich. Sie schlug sich fleischig klatschend mit der Faust in die Handfläche.
Verdammt!
Am nächsten Morgen rief Loretta als erstes Gonzales Reparaturarbeiten an. Wanda Gonzales, eine Mexikanerin mittleren Alters mit einer Haut wie Leder, kam kurz vor Mittag an und machte sich ruhig daran, die zerschmetterten Glastüren zu ersetzen. Kurz danach schaute Sheriff Cobb herein. Er nickte Wanda zu. Wanda, eine Glasscheibe unter dem Arm, nickte zurück.
»Sheriff«,
grüßte Duke.
»Morgen, Mr. Smith«,
gab Cobb zurück und nahm seinen staubigen Hut ab.
»Loretta da?« »Hinten«,
Cobb setzte sich ein paar Hocker von Duke entfernt an die Theke. Der Sheriff studierte einige Minuten lang die Krempe seines Stetson und pfiff dabei eine träge Melodie, die Duke nicht erkannte.
»Habe gehört, Sie hatten gestern ein bisschen Ärger?«
»Nichts, womit ich nicht fertig geworden wäre.«
»Der alte Walt Hastings sagte, Sie hätten ein paar Finger eingebüßt.«
»Nö.«
Duke hielt seine linke Hand hoch und wackelte mit den frisch nachgewachsenen Fingern.
»Sah schlimmer aus, als es war.«
»Ich bin sicher, Walter wird sich freuen, das zu hören.«
Eine lange Stille senkte sich über das Diner, nur unterbrochen durch das Geklirr von Wandas Arbeit.
»Walt sagte, Sie hätten einer Kuh mit einem Felsbrocken den Schädel eingeschlagen. Beeindruckend, muss ich sagen. Verdammt beeindruckend.«
»Es war ein großer Felsbrocken.«
»Und trotzdem, ich kenne nicht viele Männer, die das hinbekommen hätten. Mal mit Vieh gearbeitet, Mr. Smith?«
»Nö.«
»Mein Vater hatte ein paar Kühe. Als ich ein Kind war, habe ich sie immer gemolken. Ich hatte so eine spezielle Stange. Eine große, schwere aus Blei. Die Art Stange, mit der man einem Mann einfach so den Schädel einschlagen könnte.«
Er schnippte mit den Fingern.
»Wir haben sie benutzt, um die Kühe in einer Reihe zu halten. Hat den Viechern nie viel ausgemacht.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Deshalb nehme ich an, ein Mann müsste schon besonders stark sein, wenn er den harten Schädel einer Kuh einschlagen kann. Sogar mit einem großen Felsbrocken.«
»Musste dreimal zuschlagen.«
»Trotzdem. Wirklich beeindruckend.«
Duke nahm einen tiefen Schluck Cola. Der Sheriff pfiff noch eine Strophe. Duke war schon öfters Leuten wie Marshall Cobb begegnet. Ruhige, nachdenkliche Männer, die mehr wussten, als sie gerade heraus sagen würden. Duke beschloss, nicht länger herumzumachen.
»Ich bin ein Werwolf.«
Cobb trat hinüber zum Kühlschrank und nahm sich eine Limo.
»Hab mir schon sowas gedacht.«
»Woher wussten Sie's?«
»Oh, ich habe genug Erfahrung mit solchen Sachen. Vor ungefähr 7 Jahren hatte ich einen Ausbruch von Vampir-Truthähnen. Vor 4 Jahren war die Tochter von Charlie Vaughan besessen. Und die Vogelscheuche von den Stillmans hat angefangen, nachts herumzulaufen und die Kinder zu Tode zu erschrecken. Die Sache ist die, Rockwood hat eine ungewöhnliche Geschichte. Und hier Sheriff zu sein, bedeutet, mit solchen Problemen fertig zu werden.«
Cobb legte den Kopf schief und schaute Duke mit einem sorgfältig kalkulierten Blick an, der beiläufig aussehen sollte, aber alles andere als das war.
»Sie werden nicht zum Problem, oder, Mr. Smith?«
»Nein, Sir.«
»Schön zu hören. Und Sie können mich Marshall nennen. Das machen alle.«
Lorettas ausladende, wackelnde Gestalt tauchte aus der Küche des Diners auf. Sie nickten sich höflich zu.
»Was kann ich für dich tun, Marshall? Tut mir leid, dir das zuzumuten, Loretta, aber ich muss dich bitten, den Laden zuzumachen.«
»Wozu?«
»Komm schon«,
seufzte der Sheriff.
»Du weißt, dass es mein Job ist, mich um die Leute in diesem Bezirk zu kümmern. Ich war bereit, die Zombies zu übersehen, solange sie nur dich belästigt haben. Aber jetzt, wo auch noch Walts Kühe angesteckt wurden...«
»Das war nicht meine Schuld.«
»Klar. Aber dieser ganze Ärger mit den wandelnden Leichen hat mit diesem Diner angefangen. Und ich muss annehmen, dass es irgendwie damit zusammenhängt.«
»Das ist nicht fair, Marshall. Und das weißt du.«
»Fair oder nicht, ich kann hier keine Toten herumschwanken und meine Bürger belästigen lassen.«
»Aber ich habe mich um die Zombies gekümmert.«
Loretta griff unter die Theke und legte den staubigen Mojo-Beutel vor den Sheriff hin.
»Das hier hat sie gemacht.«
Cobb schaute sich den Inhalt an.
»Ach, verdammt. Noch so eine Sekte.«
»Fürchte ja«,
bestätigte Duke.
»Noch eine Sekte?«
fragte Loretta.
»Ja, scheint so, als tauche alle paar Jahre mal eine neue auf. Muss die Hitze sein.«
»Sie brauchen ein Kino«,
bemerkte Duke.
»Ich habe versucht, ein öffentliches Schwimmbad zu bekommen.«
»Das würde helfen.«
Wanda war mit den Türen fertig und Loretta zahlte die Rechnungen bar.
»Soll ich gleich wieder deine Garnitur bestellen?«
fragte Wanda.
Danke, aber ich werde keine mehr brauchen.
Die Handwerkerin zog an ihrem Zigarettenstummel.
Ich glaube, ich werde trotzdem welche bestellen. Nur zur Sicherheit.
Sie packte ihre Werkzeuge ein. Loretta kehrte zum ursprünglichen Gesprächsthema zurück.
Jedenfalls haben die Jungs gesagt, jetzt, wo das hier ausgegraben ist, wird sich alles beruhigen.
Ich denke, ich kann dir noch eine Chance geben, sagte Sheriff Cobb. Aber das war's dann. Wenn irgendwas Seltsames passiert, werde ich den Laden schließen müssen. Ist nichts Persönliches, Loretta.
Ich weiß, Marshall. Du machst nur deinen Job.
Sie hielt ein großes Rechteck aus Pappe mit großen schwarzen Buchstaben darauf hoch.
Jetzt 100% zombiefrei. Fragen Sie nach dem Kaffeebecher ohne Boden. Nur 25 Cent.
Was meint ihr?
Nett, antwortete Cobb.
Das wird reichen, bis ich genug zusammengekratzt habe, um die Reklamewand an der Interstate zu mieten.
Der Sheriff klemmte sich den Beutel unter den Arm.
Ich nehme das mal mit als Beweisstück, wenn es dir recht ist.
Er tippte sich an seinen Hut.
Ich muss los. Jemand hat in McAllister's Fields ein paar Leichen geklaut. Hängt vielleicht auch mit der Geschichte hier zusammen. Hoffe ich zumindest. Ich hasse den Gedanken, wir hätten hier womöglich sowohl Grabräuber als auch eine Sekte rumrennen.
Er legte 75 Cent für die Limo auf die Theke.
Ich habe Ihren Freund noch gar nicht kennengelernt, Mr. Smith.
Er schläft tagsüber.
Der Sheriff lächelte schief.
Dann muss ich einfach heute Abend mal vorbeischauen.
Bis dann, Loretta, Mr. Smith.
Cobb stolzierte wichtigtuerisch zur Tür hinaus. Das nächste Geschäft für Restaurantbedarf war gute 2 Stunden entfernt. Loretta überredete Duke mitzukommen und ihr Gesellschaft zu leisten. Er stimmte widerstrebend zu, besorgt, es könnte sich wieder ein peinliches Schweigen über die Fahrerkabine legen. Seine Bedenken wurden jedoch schnell beiseite gewischt. Ob sie ihm nun seine Werwolf-Ausrede abnahm oder nicht, Loretta schien die Zurückweisung jedenfalls gut aufzunehmen. Der Truck glitt die Interstate entlang. Kurze Gespräche wechselten sich mit langen Schweigeperioden ab. Nicht die unangenehme Art von Schweigen, sondern die absolute Stille zweier Menschen, die nicht das Gefühl hatten, jede Sekunde mit Lärm füllen zu müssen. Ab und zu warf Loretta einen höflichen Kommentar über das Wetter ein und Duke nickte oder schüttelte den Kopf, je nachdem, was die Situation erforderte. Nachdem sie jede mögliche Variante von
»Warm genug für Sie?«
ausgereizt hatte, konnte Loretta nicht anders, als ihrer Neugier nachzugeben.
»Macht es Ihnen was aus, wenn ich Ihnen eine persönliche Frage stelle? Es geht um Ihren Zustand.«
»Nö.«
»Wie sind Sie so geworden?«
Er zog den Schirm seiner Baseballmütze tiefer in die Augen.
»Hab einen Werwolf getötet. So wird man einer. Wer die Bestie tötet, erbt ihr Herz. Zumindest ist das die hübscheste Art, auf die ich es bisher gehört habe.«
»Sie haben einen Werwolf getötet?«
»Ich habe ihn mit einem Sattelschlepper überfahren. Es war dunkel und ich habe mich nicht genug auf die Straße konzentriert. Er schoss mir genau vor den Wagen und diese 9-Achser kriegt man ja nicht so schnell zum Stehen. Hat dem armen Kerl den Kopf platt wie einen Pfannkuchen gequetscht. Es war keine Enthauptung im eigentlichen Sinn, aber nah genug dran, denke ich. Jedenfalls bin ich aus dem Truck geklettert. Da hatte er sich dann schon wieder in einen nackten Menschen verwandelt.«
»Was haben Sie gemacht?«
»Bin zurück in meinen Truck gestiegen und hab gemacht, dass ich wegkomme.«
»Sie haben nicht auf Hilfe gewartet?«
»Glaube nicht, dass es Ärzte gibt, die einen zermatschten Schädel wieder hinkriegen. Und ich hatte eben erst meinen Führerschein bekommen. Wollte mir nicht das Leben versauen, weil ich einen nackten Typen platt gefahren hatte, der mitten in der Nacht im Wald rumrannte.«
Loretta runzelte die Stirn.
»Kommt mir nicht richtig vor.«
»Es war auch nicht richtig, aber das habe ich eben gemacht. Weiß heute noch nicht, wie er hieß oder wie er aussah, aber er war eindeutig ein Werwolf.«
»Also haben Sie gewusst, dass Sie auch einer werden würden?«
»Nicht vor dem nächsten Vollmond. Das Zeug über den Mond, der die Werwölfe beeinflusst, ist allerdings nur halb richtig. Ich werde mit dem Vollmond stärker, aber ich muss mich nicht verwandeln, wenn ich nicht will. Damals war ich aber noch ein halbes Kind und wusste nicht mal, dass ich geworden war, was ich war.
Ich gerate in diese Kneipenschlägerei wegen dieser Meinungsverschiedenheit beim Billard. Dieser Biker zerschlägt diesen Billardkö auf meinem Kopf und ich verliere die Kontrolle. Ich verwandle mich genau da, vor allen Leuten. Hat allen eine Heidenangst eingejagt, inklusive mir. Er kicherte. War auch gut so. Ich war so panisch, dass ich wegrannte, statt jeden Einzelnen in dem Laden umzubringen. Danach war ich ein paar Monate lang unterwegs, hab mich bei jedem Vollmond verwandelt und gedacht, ich dürfte nicht in die Nähe von Leuten gehen, weil es damit enden könnte, dass ich ihnen die Herzen rausreiße. Werwölfe könnten nicht anders. Es baute sich immer mehr und mehr auf, bis ich schließlich diesen Typen allein im Wald fand und anfiel. In stiller Missbilligung schüttelte sie den Kopf. Ich nehme ihn also auseinander, beuge mich über seinen zerfetzten Körper und nage an seinen Eingeweiden. Die Scheiße schmecken. Also beiße ich ein großes Stück von seinen Innereien ab und würge es hinunter, weil ich denke, dass das jetzt von mir erwartet wird. Und ich habe dieses Bild vor Augen, wie mein Leben sein wird. Faulige Innereien essen, durch die Wälder schleichen, faulige Innereien auskotzen, mich auf einem einsamen Stück der Interstate unter einen neuen Achser werfen.
Inzwischen scheint es Ihnen aber ganz gut zu gehen, stellte Loretta fest.
Und dazu komme ich gerade. Ich höre auf, an dem Kerl rumzukauen, weil ich würgen muss. Und als ich mich umdrehe, ist er gerade dabei, seine Innereien wieder reinzustopfen. Er starrt mich finster an und sagt mir, ich soll ihm helfen, seine Bauchspeicheldrüse zu finden.
Duke lächelte breit. Oder jedenfalls so breit, wie er es immer tat, was breit genug war, um es zu bemerken, ohne eine große Sache daraus zu machen.
Es war Earl.
Da haben Sie sich kennengelernt?
Ja. Er half mir, all das falsche Zeug wieder zu verlernen, was mir Horrorfilme beigebracht hatten. Hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet.
Stille legte sich über den Pickup und hielt etwas mehr als 19 Minuten an.
Sind Sie deshalb immer mit ihm unterwegs? Fragte Loretta. Weil er Ihnen das Leben gerettet hat?
Sozusagen. Ich weiß, dass Earl nicht immer einfach ist. Eigentlich kann er einem sogar meistens ziemlich auf den Sack gehen. Aber wenn man genug Zeit mit ihm verbracht und gelernt hat, seine Persönlichkeit zu ignorieren, ist er ein ganz brauchbarer Kerl.
Wenn Sie das sagen?
Außerdem ist es in dieser Welt nicht leicht, ein Monster zu sein. Es hilft, wenn man jemanden hat, der einen versteht. Jemanden, der einem behilflich sein kann, wenn es kompliziert wird.
Schon oft passiert?
Öfter, als es sollte. Wenn man in dieses übernatürliche Zeug übergeht, gibt es kein Zurück. Hector hat dazu eine Theorie. Nennt es das Gesetz der Anziehung anormaler Phänomene. Er hat's mir mal erklärt. Ich habe nicht ganz genau zugehört, aber es läuft darauf hinaus, dass übernatürliche Scheiße noch mehr übernatürliche Scheiße anzieht. Nehme an, das muss stimmen. Seit ich diesen Typen überfahren habe, stolpere ich pausenlos über Sekten und Monster und gefallene Götter.
Also passiert sowas häufig?
Er räusperte sich und spuckte eine Portion Schleim aus dem Fenster.
Verdammt richtig. Die ganze Zeit.
Und ein weiteres, langes Schweigen legte sich über den Pickup. Tammy vertrieb sich die Zeit im Lesesaal damit, sich mit der komplexen und scheinbar undurchdringlichen Wissenschaft des Geheimnisvollen zu beschäftigen. Selbst für jemanden mit ihrem beachtlichen okkulten Talent war es eine schwierige Aufgabe. Es war eine Routinearbeit, die sie nicht besonders interessierte, doch der Lohn, den sie ihr schließlich einbringen würde, hielt sie bei der Stange. Der Schlüssel zur Befreiung der alten Götter erforderte genau das richtige Ritual, genau zur richtigen Zeit, an genau dem richtigen Ort, ausgeführt von genau der richtigen Person. Es war nicht leicht, die wichtigen Bewegungen der Himmelskörper zu entschlüsseln, wenn die einzige verfügbare Quelle die dreibändige Astrologiesammlung ihrer Mutter war. Und die Aufzeichnungen des historischen Atlantis wirkten in ihrer Langatmigkeit ermüdend. Und Mrs. Richards machte die Sache auch nicht gerade einfacher. Die faltige alte Lehrerin räusperte sich.
Darf ich fragen, was du da tust?
Tammy schloss ihr Notizbuch.
Gar nichts. Darf ich das bitte sehen?
Seufzend reichte ihr Tammy ihr heiliges Notizbuch. Mrs. Richards überflog die Seiten. Sie hatte keine Ahnung von der Wichtigkeit dessen, was sie da betrachtete. Für so eine unerleuchtete Närrin waren die Geheimnisse des Universums wenig mehr als das Gekritzel einer dummen Teenagerin. Hilfreich war außerdem, dass Tammy die Angewohnheit hatte, auf alle I's und J's kleine Herzen und Smileys zu malen. Die Herzen waren solche, die allen aus der Brust gerissen wurden, die dumm genug waren, ihr im Weg zu stehen. Die Smileys machten einfach die Notizen hübscher.
»Was habe ich dir darüber gesagt?« »Tut mir leid, Ma'am. Ich sagte dir, dass ich dir das wegnehmen würde, wenn ich es noch einmal sehe.« »Tut mir leid. Ich steck's weg.« »Das ist das letzte Mal.«
Die alte Hexe schaute Tammy an ihrer Nase entlang an.
»Jetzt ist Hausaufgabenzeit. Ich will ein paar Hausaufgaben sehen. Habe ich mich klar ausgedrückt, junges Fräulein?«
Tammy musste sich zusammenreißen, um nicht wütend auszusehen, und schaffte eine nicht ganz versteckte Grimasse.
»Ja, Mrs. Richards.« »Sehr gut.«
Mrs. Richards kehrte an ihr Pult im vorderen Teil des Raumes zurück.
»Feberpe biste bich, abalte befeberte pell«,
maulte Tammy. Die Schiefertafel zitterte und ein einzelner, langer Riss spaltete sie in der Mitte. Der Raum füllte sich mit dem Gemurmel der Schüler. Mrs. Richards brachte sie mit einem harten Blick zum Schweigen und erklärte den Vorfall mit einem Absinken des Fundaments. Chet, der drei Reihen von Tammy entfernt saß, schickte in ihre Richtung einen Zettel auf den Weg.
»Machen wir heute Abend was?« stand darauf.
Sie schickte ihre Antwort zurück.
»Ja, und bring das gute Tafelsilber von deiner Mutter mit.«
Er las es und zog eine Grimasse. Tammy griff unter das Pult und holte ihr Englischbuch hervor. Sie gab vor, zu lesen, während sie über das näherkommende Schicksal der Welt im Allgemeinen und Mrs. Richards im Besonderen nachgrübelte. Rockwood hatte kein Kino, kein McDonald's und kein Einkaufszentrum. Aber es hatte zwei Kirchen, eine heruntergekommene Bar und keinesfalls zuletzt Wacky Willys Deluxe Goofy Golf, eine öde Landschaft aus verwelkten Fahnen und Plastikflamingos, deren Farbe abblätterte. Wacky Willy hatte das Deluxe hinzugefügt, nachdem er die Windmühle am 13. Loch von einer unbeugsamen Fledermausfamilie befreit hatte, und zwar nach einem großen und furchtbaren Kampf, der Willy für immer als »der fürchterliche Fledermauskrieg von Rockwood County« in Erinnerung bleiben würde, allen anderen aber als »damals, als Willy Tollwutspritzen bekommen musste«. Nachts gingen die Lichter an und sämtliche Maikäfer und Moskitos und einmal auch ein Heuschreckenschwarm aus einem Umkreis von 100 Meilen kamen in Scharen, um vor ihrem Halogenaltar zu beten, was den unvermeidlichen, unglücklichen, haarsträubenden Zwischenfall zur Folge hatte. Insektenfriedhöfe bedeckten den Boden um die Lampen. Wacky Willys Deluxe Goofy Golf war schäbig und überteuert, aber die einzige Beschäftigung im Umkreis von 50 Meilen. Abgesehen von Kirchenveranstaltungen, Trinkgelagen und Rattenschießen auf dem Schrottplatz. Deshalb war der Minigolfplatz zu einem florierenden Freizeitmittelpunkt von Rockwood geworden. Und jede Art von Mittelpunkt musste in Rockwood zwangsläufig eine reichhaltige und ungewöhnliche Geschichte haben. Da war der Geist von Herbert Smythe. Als das eines lebenslangen Anhängers von Wacky Willys Goofy Golf hatte Herberts Herz am 18. Loch aufgegeben, während er dabei war, das finale Hole-in-One eines perfekten Turniers zu schlagen. Die allgemeine Legende besagte, dass Herbert seitdem in ruhigen Nächten, wenn die Wüste still war und niemand zusah, erschien und eine oder zwei Runden spielte. Und außerdem gab es den Tag, an dem Joey Hill seinen Ball im Maul des Sperrholz-Alligators von Loch 16 verlor und ihm beinahe der Arm abgebissen wurde, als das Reptil eine unmögliche Minute lang scheinbar lebendig wurde. Loch 16 verschluckte immer noch jeden Abend ein paar Bälle. Und diese Snacks, die nie wieder gesehen wurden, durfte es behalten. Dann kam der Monat, in dem sich der violette Menschenfresser von Loch 4 spontan selbst entzündet und einen vollen Monat lang gebrannt hatte, bevor er genauso unvermittelt wieder ausging. Er überstand das Feuer relativ unbeschadet, bis auf die über seinen drei Augen eingebrannten Worte »Tut Buße«. Diese Zwischenfälle waren nur ein kleiner Teil der unerklärlichen Vorkommnisse bei Wacky Willy. Willy hatte Broschüren für die Touristen drucken lassen. Er hatte sogar eine davon verkauft, was bei dem stolzen Preis von $5 an sich schon ein ziemlich unerklärliches Vorkommnis war. Angesichts seiner Geschichte war es zu erwarten, dass es Earl und Duke zu Wacky Willy verschlagen würde. Das hatte wenig, wenn überhaupt, mit dem Gesetz der Anziehung anormaler Phänomene, aber alles mit dem Gesetz erdrückender Langeweile zu tun. Der Pickup hielt auf dem Schotterparkplatz.
»Das ist doch Schwachsinn«,
grunzte Earl. Duke stieg aus und ging zu der schrägen Holzhütte hinüber, wo Kunden Bälle und Schläger mieten konnten. Earl streckte den Kopf aus dem Fenster und schrie,
»Warum können wir nicht einfach ein Bier trinken gehen?«
Der Werwolf ging weiter.
»Allmächtiger Gott!«
Grummelnd kletterte der Vampir aus dem Truck und rannte ihm nach.
»Die haben eine Bar, Duke!«
»Ich versuche nicht zu trinken, Earl!«
»Ach komm schon, ein Bier macht doch nichts aus. Und selbst wenn, dann schläfst du eben mit Loretta. Du könntest wahrscheinlich sowieso mal wieder einen guten Fick gebrauchen.«
Sie kamen an dem baufälligen Tickethäuschen an. Wacky Willy selbst saß in der wackligen, ungestrichenen Kiste. Seine Haare und der Bart waren lang und wirr. Ein dicker Schnurrbart versteckte seinen Mund. Seine Haut, oder zumindest das bisschen davon, das man in seinem zugewachsenen Gesicht sehen konnte, war pockennarbig und schälte sich. Sein Schnurrbart tanzte, als er beim Anblick der zwei neuen Kunden mit den Lippen schmatzte.
»Zwei bitte«, bat Duke.
$12.
$12?
Murrte Earl. Willy nickte. Seine Augen bewegten sich noch einen Moment länger auf und ab als sein Kopf.
»Gibt auch Mengenrabatt. 50 Kröten im Voraus für 10 Spiele.«
»Wir brauchen nur zwei.«
Methodisch legte Willy zwei Schläger, zwei farbige Minigolfbälle und eine Punkteliste vor sie hin.
»Haben Sie einen Stift?« fragte Earl.
Willy zuckte die Achseln.
»Und wie sollen wir den Spielstand aufschreiben?«
Willy zuckte wieder die Achseln, diesmal weniger enthusiastisch. Earl murmelte etwas, das wie überteuerter Scheißladen klang.
»Wollt ihr Jungs eine Broschüre? Kostet nur $5.«
Irgendwo, ganz tief in Willys Augen, leuchtete ein Funken Leben.
»Ich gebe Ihnen ein $0.50,
schacherte Duke.
$2,
gab Willy zurück.
50 Cent.
Abgemacht.
Er reichte eine Broschüre heraus und sackte das Geld ein. Duke gab die Broschüre an Earl weiter, während sie zum ersten Loch hinüberging. An diesem Abend war einiges los. Drei Familien waren bereits auf dem Platz. Der Werwolf legte seinen gelben Ball auf die Markierung, während sich Earl auf eine wackelige Bank setzte und die Broschüre durchblätterte.
»Hier steht, dass 19 Leute vom Blitz getroffen wurden, während sie Loch 7 gespielt haben.
Ist das wahr?«
Duke schlug seinen Ball. Er sprang über den zerrissenen, unebenen Filz zwischen den Beinen der Mumie hindurch und um eine scharfe Kurve direkt ins Loch.
»Glückstreffer«,
bemerkte Earl, als er seinen eigenen Ball bereitlegte. Er versetzte dem Ball einen Schlag mit dem Putter. Die grüne Kugel schoss in die Luft, prallte am Knie der Mumie ab und landete in einem Topfhahn. Duke kicherte.
»Das zählt nicht. Ich habe mich nur aufgewärmt.«
Earl legte den Ball wieder auf die Markierung und gab ihm einen leichten Schubs. Er rollte ein paar Zentimeter, bevor er wieder umdrehte und zu Earls Füßen zur Ruhe kam.
»Nochmal!«
»Entschuldigen Sie bitte!«
Der Geist von Herbert Smythe, den Earl hartnäckig übersehen hatte, trat vor.
»Wenn Sie dieses Loch schaffen wollen, geben Sie dem Ball einen leichten Stoß und lassen Sie ihn genau hier abprallen. Selbst wenn Sie es nicht schaffen, ist das eine gute Ausgangslage und Sie schaffen es leicht mit zwei Schlägen.«
»Du solltest auf den Mann hören«,
stimmte Duke zu. Obwohl sie nicht berühren können, können Werwölfe Geister doch wahrnehmen. Duke spürte einen kühlen Hauch in der Luft und erkannte einen fremdartigen, dunstigen Umriss dort, wo Herbert stand. Die Stimme des Geistes war ein sanftes Wispern im Wind. Bei Earls nächstem Schlag verfing sich der Ball in einem abstehenden Fetzen Filz.
»Das kann ganz schön knifflig sein«,
tröstete Herbert.
»Macht euch Jungs doch nichts aus, wenn ich überhole, oder?«
Duke und Earl gaben ihm ihre Erlaubnis und Herbert lochte effizient ein Hole in One ein.
Ist alles nur Physik und Geometrie. Hatte natürlich auch viel Übung.
Er balancierte seinen ektoplasmischen Ball auf der Spitze seines Phantomschlägers.
Wünsche noch einen schönen Abend.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens Sleepy Hollow, die wahre Geschichte. John Beckmann interpretiert die Erzählung des amerikanischen Schriftstellers Washington Irving neu als Live-Hörspiel. Sleepy Hollow gilt als erste und berühmteste Kurzgeschichte der amerikanischen Literatur und erzählt die Geschichte eines geisterhaften, kopflosen Reiters, der ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken versetzt. Mit Detlef Bierstedt, Julien Agesch, Tanja von Naro, Nico Sablik, Sabine Arnhold und mir. Aufgeführt auf Schloss Marienburg am 25. August. Mit Detlef Bierstedt, Julien Agesch, Tanja von Naro, Nico Sablik, Sabine Arnhold und mir. Aufgeführt auf Schloss Marienburg am 25. August. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.